Olivia Wildenstein, Kingdom of Crows 3, House of Striking Owls. Aus dem Englischen von Gerda M. Pohm. Gelesen von Jodi Ahlborn und Johannes Klausner. Eine Silberfischproduktion im Hörbuch Hamburg Verlag. Historische Zeitleiste. Magna Bellum. Vor 522 Jahren fand ein großer Krieg zwischen dem Königreich Luce und dem Königinnenreich Shabe statt. Costarigio gewann den Krieg und wurde der erste Fey-König von Luce. Prima Nivi. Vor 22 Jahren fand eine Schlacht zwischen dem Luciner Bergstamm und den Fey statt. Costas Sohn Andrea, der seit einem Jahrhundert über Luce regiert, wird getötet. Sein Sohn Marco Regio übernimmt die Herrschaft, gewinnt die Schlacht und wird zum König von Luce gekrönt.
Cajol wirft ein Glasfläschchen auf die ockerfarbene Karte von Luce, die auf meinem Schreibtisch ausgerollt ist. Mattia hat es in den Trümmern gefunden. Ich greife nach der Lederschnur, die um das Glas, nicht größer als mein Daumen, gewickelt ist, und hebe es an. Sein Inhalt schwingt im grauen Licht des zweiten Morgens ohne meine Gefährtin hin und her. Es ist nicht viel Blut darin, aber vielleicht genug für Bronwyn, um ein Sigill zu zeichnen. Cajol fährt sich mit den Fingern durch sein verfilztes, schwarzes Haar. Ein Sigill? Cajol, sie kann keine Blutmagie manipulieren. Das Weiße in den Augen meines Generals ist blutunterlaufen, was dem riesigen Mann einen dämonischen Blick verleiht, der zu seiner Haltung passt. Was kann es schaden, es verdammt nochmal zu versuchen? Ich habe meine Gefährtin verloren, aber er hat sowohl seine Gefährtin als auch seine Tochter verloren. Nein, nicht verloren. Ich zerreiße dieses Wort in Stücke. Uns wurden unsere Frauen entrissen. Wir sind gezwungen, ohne sie zu existieren. Ich hebe meinen Blick von dem Fläschchen. Du hast recht. Es kann nicht schaden, es zu versuchen. Erinnerst du dich an die Form des Sigils, das Daya benutzt hat, um Wände zu durchdringen? Sein Kiefer spannt sich an, und trotz seines beginnenden Bartes entgeht mir nicht, wie scharf sich der quadratische Knochen bei der Erwähnung seiner Gefährtin abzeichnet. Nein, aber Bronwyn könnte es wissen. Miriam hat es ihr einmal beigebracht. Bronwyn hat die Schabenhexe einst wie eine Mutter angesehen. Hatte sie noch weitere? Ich starre so intensiv auf die Karte, dass die Tinte verschwimmt. Vision? Nicht, dass sie es mir mitgeteilt hätte. Cajol drückt seine Nasenwurzel und schließt die Augen. Falls Dante Euphe nicht in eine Ewigkrähe verwandelt hat, werde ich es tun. Es war Connor, der die Idee hatte, Fallon müsste in das Tal geflogen sein, weil sie die Taverne irgendwann nach dem Mittagessen verlassen hatte und es viel länger als ein paar Stunden gedauert hätte, den Berg zu Pferd hinunterzureiten. Wir dachten, es war Euphe, weil alle anderen Krähen gezählt worden waren, außer Imogen. Obwohl Kien überzeugt ist, Euphe hätte Fallon auf ihren Wunsch hin ins Tal geflogen, glaubt Cajol, Euphe hätte aus Eigennutz gehandelt. Ich habe mir über ihre wahre Absicht noch keine Meinung gebildet. Euphe ist an ihre Schwester gebunden und könnte versucht haben, sie zu holen, aber sie ist auch bis zum Äußersten loyal und eine wahre Freundin für Fallon. Und Fallon, bei all der Liebe, die ich für sie empfinde, ist impulsiv, leidenschaftlich und in erster Linie von ihrem Herzen geleitet. Ich kann mir vorstellen, wie sie Euphe anfleht, sie zu Dante zu bringen. Mein Griff um die Lederschnur des Fläschchens wird fester. Bevor ich es gegen die Wand werfen und eine unserer wenigen Chancen, die Obsidian-Tunnel zu durchbrechen, zunichte machen kann, lege ich es ab. Leugnet Gabrielle immer noch, Fallon gesagt zu haben, wo sie Regio finden kann? Cajol nickt. Erhöht seine Salzaufnahme. Mir ist es egal, ob er an dem Gewürz erstickt. Ich will die verdammte Wahrheit. Zu denken, dass ich dem Fey innerhalb der Mauern meines Königreichs Unterschlupf biete. Bronwyn mag gesehen haben, wie er durch Tavos Hand stirbt, aber ich denke, ich